Die Schreibenden von Anja Görz.
Herzlich willkommen zu Die Schreibenden. Und heute, das darf ich mal ganz uncharmant sagen, mit dem ältesten Gast, den ich je in dieser Sendung hatte. Die Schreibende ist auch deshalb ein besonderer Gast heute, weil das Thema Alter heute auch ein Thema sein wird in dieser Sendung. Denn das ist ihr Thema. Alt genug, um mich jung zu fühlen, heißt das neueste Werk. Sie ist Bloggerin, YouTuberin, Autorin und, wie es so schön heißt, Best-Ager-Model. Herzlich willkommen, Greta Silva.
Ich habe
ja jetzt schon gesagt, dass du die Älteste bist, die ich hier im Podcast hatte. 48 geboren.
Ja, genau.
Wann hat denn für dich das Alter angefangen? Wann hast du das erste Mal selber gesagt, jetzt bin ich älter oder jetzt bin ich alt?
Für mich ist ja Alter, das Wort Alter mittlerweile ein Adelstitel geworden. Also ich weiß noch, dass ich am Anfang meines YouTube-Kanals, also vor 5 Jahren, das Wort vermieden habe in meinem Sprachgebrauch. Das hat sich alles völlig verändert. Und Mutti hat mir das aber auch schon so vorgelebt. Also die hat auch mit 70 da gestanden, hat gesagt, also okay, körperlich ist dies und jenes vielleicht nicht mehr ganz so fit, aber ich wusste nicht, wie spannend das Alter ist. So, also insofern hatte ich nicht so eine dolle Hürde zu überwinden und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ich bin alt und das ist schlecht. So, ne? Denn das ist ja, glaube ich, was wir meinen. Ne? Wenn wir so jetzt bin ich alt und ich lerne das ja gerade wirklich, dass das manche ja schon mit 40 denken oder mit 50 oder sowas alles. Ne? Also da kann ich nur staunen.
Nun hast du ja, als du 66 warst, mit deinem YouTube-Kanal angefangen.
Ja,
also
genau.
In einem Alter, in dem andere sagen irgendwie so, jetzt setz mich mal schön zur Ruhe, mach mal
genau.
Gar nichts mehr.
Ja, andere gehen in
und auch da war ja schon ein Umfeld, das, ich sag mal so 3-4 Jahre jünger ist als du. Also YouTube war ja eher immer was für sehr junge Menschen.
Richtig.
Was war denn für dich der Anlass zu sagen, jetzt starte ich deinen eigenen Kanal?
Ich ahnte gar nicht, was das ist. Also eine jugendliche Freundin hatte mich gebeten, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Das wissen die da, glaube ich, gar nicht so genau. Und dann habe ich einfach so gesagt, ja, und wie mache ich das? Schreibe ich ein Buch oder wie? Nee, mach mal einen YouTube-Kanal auf. Und ich habe gesagt, ja, okay. Ich hatte ja noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Ich hatte ja keine Ahnung. Und das ist also oft die beste Startbedingung. Und das Anlegen eines YouTube-Kanals ist ganz einfach und auch einen Film reinzustellen ist nicht schwierig, aber gefunden zu werden war für mich eine ganz große Herausforderung. Also da habe ich ein 1/2 Jahr gebraucht und habe aber immer gedacht, das ist nur noch bestimmt so ein Häkchen irgendwo, was fehlt. Also ich war mehr im Nebel, ich habe nicht gewusst, was für eine Strecke ich zu gehen hatte und das war, glaube ich, auch die Rettung für mich, denn wenn ich zurückschaue, bin ich schon erstaunt, wie lange ich durchgehalten habe. Ne? Aber es war immer.
Ja, viele sagen ja auch, also ich sehe es natürlich auch bei meinen Eltern, während meine Mutter sich auch versucht, alles drauf zu schaffen, Computer, ist mein Vater eher so die Variante, ach, was soll ich das noch lernen, brauche ich eh nicht mehr. Und da gibt es ja auch ganz viele, die so denken, die sagen irgendwie, ich komme auch ohne klar, ich brauche keinen Computer, ich brauche auch kein SMS, was soll dieses WhatsApp eigentlich? Also, warum ist das bei dir so anders?
Also eigentlich, es erstaunt mich auch sehr, mir begegnet das auch. Ich brauche das nicht. Und da denke ich immer, es kommt ja manchmal mit so einem Unterton von Bescheidenheit daher. Und dann denke ich immer, nein, ich will diese 100% Lebensenergie haben, diese Freude, dieses, ja, was ich mit 30 doch auch so toll fand, diese Intensität. Und da fange ich doch nicht an und sage, naja, ich begnüge mich jetzt mal mit diesem oder mit jenem und so. Ich meine, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Das muss man sich einfach mal klar machen. Und dass da nochmal so eine Lebensspanne, ja, geschenkt wird. Ne? Also ich meine, ich mit 71, das ist schon nicht mehr so selbstverständlich, sage ich mal. Also da empfinde ich schon die Kostbarkeit jeden Tages, sage ich mal. Ne? Und es wäre toll, wenn ich das auch schon so mit 30 begriffen hätte. Ne? Aber da denkt man ja immer so, das Leben ist nicht endlich.
Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, du hast das gemacht, weil eine Freundin gesagt hat, diese Lebensfreude musst du irgendwie weitergeben.
Ja,
und man sieht dir die ja an, diese Lebensfreude. Und
ist das eigentlich
ein Kompliment, wenn Leute dir sagen, du siehst gar nicht aus wie 71?
Ich weiß, was Sie damit meinen. Wenn man mich fragt, wie alt möchtest du, wie alt fühlst du dich, dann sage ich leider noch nicht wie 80 oder so. Ne? Also dieses, weil ich ja merke, es wird ja jedes Jahr intensiver. Wir haben ja ein Lebens-Know-how, wie soll ich das eigentlich mal nennen, so eine Lebensgeschmacksintensität. Wenn ich heute zurückgucke, wie bin ich eigentlich mit 20, sag ich mal, durch die Stadt gelatscht oder so, was habe ich denn wahrgenommen und wie tauche ich heute in Länder und Städte ein? Da fühlen wir so viel mehr. Das ist so ein bisschen wie beim Weinkenner, ne? Der nachher auch, nicht gleich, glaube ich, wenn er anfängt mit seiner Karriere oder so, schon alles rausschmeckt, was da drin ist. Und so ist das mit Leben auch. Und deswegen, ich möchte auch nicht mehr 30 sein. Oder
ich glaube, wenn man erstmal an dem Punkt ist, will man das auch nicht mehr.
Nein, weil ich sage, also was ist denn jung, sich jung fühlen? Das heißt doch so dieses unbelastet, unbeschwert sein. Und wenn ich mir jetzt die 30-Jährigen angucke, wie unbelastet stehen die morgens auf? Ne? Also als ich neulich gefragt wurde, was ist denn eigentlich so toll am Alter, habe ich gesagt, das fängt schon mit dem Aufstehen an zu wissen. Ich könnte eigentlich auch liegen bleiben, macht das Aufstehen unglaublich attraktiv. Oder auch das Frühstück, ne, wo ja man es geschafft hat, ich muss aber schmunzeln, verzeiht alle da draußen, wenn man mit einem Brötchen aus der Tüte und dem Coffee to go zur U-Bahn hetzt und dabei frühstückt und dann noch gesagt bekommt, das ist unglaublich stylisch, das ist N, dann sitze ich schmunzelnd an meinem Frühstückstisch und genieße mein Müsli. Also, ja. Also diese vielen Kleinigkeiten, daraus setzt sich ja Leben zusammen. Ne? Also wir haben diese großen Themen dieser Welt und wir haben den Alltag. Und da zu gucken, wie kann ich mir den selber gestalten? Das war zum Beispiel für mich die Zeit, ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter, so 3 Kinder, Mann, Haus, Hund und so. Und Marmelade kochen und Picknick machen und so. Und dann merkte ich, ich muss mir was einfallen lassen, sonst fällt mir die Decke auf den Kopf. Ich meine, 17 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Aber da habe ich gelernt, das Glück im Kleinen, Alltäglichen zu finden. Und nicht nur Alltag so abzuhaken. Ne? So jetzt Badezimmer machen, dann Betten machen und dann einkaufen und kochen. Und dann so dieses, was so ist. Und dann denke ich, hey. Und dann habe ich so gedacht, ja, und wenn die Kinder in Schularbeiten machen, dann hast du so eine halbe Stunde für dich. Heute würde man sagen Quality Time. Ja. Da frage ich mich immer, wie heißt eigentlich die andere Zeit? Ist das Waste Time oder so? Auf jeden Fall kam ich mir da auf die Schliche und dachte, da läuft was schief. Du hackst Lebenszeit ab, das darf nicht sein.
Und du hast aber dann auch schon angefangen zu schreiben. Also bevor du angefangen hast, deine Texte für YouTube zu schreiben, um mal den Bogen zu kriegen sozusagen, ja. Hast du auch schon andere Sachen geschrieben?
Nicht wirklich. Ich habe mit 48 habe ich mich selbstständig gemacht, habe ich Pressearbeit gemacht, ist auch eine Form von Schreiben. Ja. Ne? Und so etwas, also ich habe auch gerne mit Füller auf Büttenpapier lange Briefe geschrieben, aus der Zeit komme ich ja noch.
Machst du das heute noch, Briefe schreiben?
Also ich weiß, dass es kostbar ist und unsere schönsten Weihnachtsgeschenke untereinander sind sich etwas zu schreiben. Und das ist schon Tradition.
Hast du also richtig so eine Kiste irgendwo zu Hause und einen Schrank und dein Bett?
Eine mit Mappe, genau. Ja, mit diesen Kostbarkeiten. Ne? Also das ist schon, ich schreibe es auch gerne in Bücher für meine Kinder, weil ich denke, das überdauert die Zeit ganz anders als ein Brief. Mhm. Und ich weiß auch von meinen Kindern, also speziell meine Tochter, dass sie sagt, ich musste mir manchmal im Studium das Buch greifen, wo du mir gesagt hast, was du an mir so schätzt und sowas alles. Ne? Also da war schon Schreiben sicherlich immer irgendwo so drin. Und ich weiß auch, dass es in mir bestimmt schon ganz, ganz lange einen Wunsch gab. Ach, irgendwann schreibe ich, glaube ich, mal ein Buch. Ne? Mhm. Keine Ahnung, wovon oder wie oder was. Und ja, und irgendwann war es soweit. Und dann sagt es Bang. Und der Entschluss war gefasst. Und ein Dreivierteljahr habe ich rumgeeiert und suchte noch dieses und jenes. Ich wollte jeden Schritt vorher können, auch kennen, wie sind die Abläufe, was alles musst du machen.
Weil du alles selber gemacht hast, du hast das Buch selbst veröffentlicht.
Ja, das erste, das war ja mein Gedichtsbuch. Genau. Und die Gedichte waren schon lange fertig und ich hatte mir auch schon ausgesucht, welche ich so haben wollte. Also diese Vorarbeit war gemacht und dann, in Hamburg sagt man, ich kam nicht zu Potte. Ne? Mhm. Also ich habe da rumgeeiert, das war erschreckend, bis ich irgendwann so die Nase von mir selber voll hatte. Und ich habe mir selbst gesagt, fang doch einfach an.
Also das ging nie durch Anstöße von außen, sondern das war immer was Inneres, was sich angetrieben hat.
Das war eindeutig was Inneres. Und obwohl, jetzt muss ich also fairerweise sagen, ich habe damals meine Gedichte noch nicht so wertgeschätzt, wie ich sie später wertschätze.
Hast du die anderen Leuten gezeigt?
Ja, meine Tochter kannte sie. Also vielen habe ich die nicht gezeigt. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr so exakt zu beantworten. Und die hat mal ja, so ein kleines Fotobüchlein, was man ja auch bestellen kann, also mit einem Foto und mit einem meiner Gedichte. So als ganz kleines, aber eben doch gebundenes etwas als Fotobuch mir geschenkt. Das war mir so kostbar plötzlich. Und dann habe ich gedacht, ja, also das muss ja irgendwie anders gehen. Und so. Und da bin ich dann losmarschiert. Es sind manchmal diese kleinen Anstöße, die man dann braucht. Aber was ich wirklich so als Rat weitergeben kann, anfangen. Irgendwo anfangen, denn es ist wie beim Fußballspieler, der hat die Chance, der hat den Ball vor den Füßen, der wartet auch nicht ab, bis er sehen kann, wo sich eine Lücke auftut oder so. Der rennt los und dann tun sich Türen auf. Hm. Das habe ich auf allen Gebieten gelernt. Also wenn man irgendwo abwartet, wo kommt die beste Chance und nein, das ist noch nicht so meine Zeit oder wie. Also dieses kenne ich ja auch in mir. Und das kann ich wirklich übertragen. Das ist beim Buch eben ganz genauso beim Schreiben. Anfangen und dann, entweder lernt man Leute kennen, man spricht darüber, dann sagt er, du, das, da kenne ich jemanden oder so. Diese ganzen Tipps, die man dann da kriegt oder wo man Personen kennenlernt, die wieder jemand kennen oder was weiß ich. Also das ist so vielfältig. Mhm. Deswegen, also
machen.
Einfach machen und loslegen, das wäre eigentlich so mein Hauptteil und nicht unbedingt am Anfang. Wenn man jetzt irgendwie das Ende schon völlig klar hat, sage, fang damit an oder so und dann geh dann rückwärts, wenn das nochmal so eine Zusammenfassung ist oder so. Also ich glaube wirklich, das Schreiben und das Buchschreiben kann man, wie ich jetzt so bei meinem dritten Buch, also das zweite, was über einen Verlag gekommen ist, also nicht selbst Verlag, das kann man in Absätze unterteilen. Also wenn man jetzt Fachperson für Hundeflüsterer ist oder was weiß ich so und sich dann mal so über, dass man so runterbricht, was wäre denn alles so zu bedenken, ne? Oder was sagen manchmal auch andere über mich. Also wir sind ja manchmal genervt, wenn die Verwandtschaft ankommt mit irgendwelchen Problemen und sagt, weißt du, du kannst das so gut, ja, mach mal. Dann sind wir nur genervt und erkennen nicht, dass da ein Talent hintersteckt. Ne? Also, und da auch mal zu gucken, hey, kann ich da vielleicht auch mal was zusammenfassen oder so. Und was, glaube ich, auch ganz vielen so geht und mir auch so geht, naja, so ganz neu ist das nicht, was ich schreibe. Und da habe ich mal so eine tolle Antwort gekriegt. Nee, sonst gehst du auch in Stockholm und wirst den Nobelpreis bekommen.
Kann ja auch noch kommen, weiß ja, man ja nicht. Ja. So wie du drauf bist, kann ich mir vorstellen, da kommt noch mehr. Weil ja, also, wir springen mal ein kleines Stück, das war so in den 40ern, als du angefangen hast. Und mit 60 hast du dann gedacht, jetzt mach ich noch mal richtig was anderes.
Ja.
Weil so mit 63 hat das Schreiben erst richtig angefangen, oder?
Ja, also da ging das sicherlich intensiver los, ja, ja.
Und
ja,
nun hast du gerade ja schon so eine grobe Anleitung gegeben, wie du das machst. Also ist es so, da gibt es ein Thema und dann machst du eine Struktur und dann füllst du sozusagen die Strukturen, die du dir geschaffen hast, oder ist es jedes Mal anders?
Es war tatsächlich jedes Mal anders. Ich habe meine zwei Bücher bei unterschiedlichen Verlagen rausgebracht. Das heißt, das erste war, ich schrieb mein Buch. So einfach. Aus dem Sortiment, sage ich mal, meiner ja mittlerweile fast 500 Filme auf YouTube. Ne? Was kann man bei Einsamkeit machen, was kann man bei Verletzung, bei Angst, also einfach so die Themen, das schrieb ich so durch. Und was ist in meinem Leben passiert, dass ich das begriffen habe? So, ne? Ich habe Situationen genommen. So, und dann hieß es, ja, ist ja alles ganz gut und schön, und aber das versteht man nicht. Sie müssen noch eine Biografie machen. Wie Sie sagen, Sie haben nur Abitur und wieso können Sie dann ein Vier-Sterne-Hotel einrichten? Oder Sie sagen, Sie wurden gemobbt, aber dabei waren Sie doch selbstständig. Und so. Also das heißt, ich musste noch mal eine Biografie schreiben. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen zur inneren Bereicherung. Na klar kannte ich alle Stationen meines Lebens. Das war nicht so, dass ich das vergessen hatte. Aber ich habe noch nie diesen roten Faden gesehen.
Aber ist das wirklich so? Also das wundert mich dann immer. Also nun bist du noch ein bisschen älter als ich und ich weiß manchmal schon nicht mehr, was im Jahr 2015 passiert ist. Hat man das dann so drauf oder erinnerst du dich dann mit Hilfe von Fotos oder mit anderen im Gespräch? Also wie kriegst du dann all diese Geschichten wieder in deinen Kopf zurück?
Also ich da ist auch wieder anfangen. Also bei mir gab es eine tolle Kindheit und einen absoluten Bruch mit 19, als mein Vater starb. Das war so mein Held. Ne? Also da habe ich mich dann dran lang gehangelt. Ja, und was hast du dann gemacht? Das war dann an der beruflichen Schiene. Das kriegt man ja noch relativ gut hin. Ich glaube, das sind, die Fotos habe ich nicht zu Rate gezogen. Es sind mehr gravierende Ereignisse. Und dann überlegt man, was war davor eigentlich und was war danach so.
Aber bei diesem biografischen Schreiben, wenn du sagst, Fotos nicht, aber hilft dir da Musik, helfen dir bestimmte Gerüche? Kochst du was, was deine Mutter gekocht hat? Gibt es da Dinge, die das unterstützen?
Das ist so eine tolle Frage. Also Musik, also es ist unglaublich, was Musik kann. Also das versetzt mich schlagartig wieder in die Stimmung. Ich komme ja auch aus Beatles-Zeit und Mick Jagger und sowas, alles so richtig. Da müssen nur die ersten Töne da sein und die Stimmung von damals ist wieder da.
Die Jungs von damals auch.
Genau, mit denen habe ich da getanzt und sowas. Diese Sachen, da hast du völlig recht. Und dann ist es aber auch, Musik versetzt mich in eine Schreibstimmung. Also das heißt, ich merke bei mir unterschiedliche Stimmungen, was ich vor einer Woche geschrieben habe oder was ich jetzt schreibe. Und ich habe ja unglaublich diszipliniert geschrieben, also wirklich jeden Tag so und so viel Zeichen oder so. Habe mich da morgens hingesetzt und wirklich Tee und alles ausgemacht und ganz hart, wenn man so will, weil ich dachte, ich...
Telefon aus, Computer weggestellt, alles. Damit keine genau. Mails kommen können.
Ja, genau. Und nicht dieses Ping, Ping, Ping und so.
Ich höre das hochachtungsvolle Schnauben am anderen Ende der Leitung jetzt von allen, die zuhören.
Aber weil ich hatte ja keine Erfahrung. Ich wusste nicht, wie ich wegrutsche oder so. Und ob ich überhaupt mein Gehirn so weit zusammenkriege, dass ich auf Spur bleibe oder so. Und deswegen musste ich mir die bestmöglichste Voraussetzung schaffen. Das heißt, mein Teepot und die Teekanne auf dem Schreibtisch. Ich musste also nicht mehr so rumlaufen, sonst bin ich in der Küche und dann sehe ich irgendwie was und denke, ach ja, das musst du auch noch machen oder so. Also diese Sachen habe ich wirklich versucht rauszunehmen. Und dann ab 2, meistens das Uhr war dann Zeit für all das andere. Und das war ein tolles Gefühl für mich. Also das so zu schaffen, hat was mit mir gemacht. Also stolz ist jetzt, glaube ich, nicht das richtige Wort.
Nee, aber Zufriedenheit so wie, vielleicht, oder?
Ja, so wenn man, was weiß ich, sich ausgepowert hat im Sport, was man macht, dann ist das so eine erschöpfte Zufriedenheit und so. Aber so ein Glücksgefühl auch. So ist mir das da auch gegangen, ja.
Ich habe mal eins deiner Zitate hier. Es gibt ganz viele, die wir jetzt nennen könnten, aber da kann ja jeder mal ein bisschen überall in deine Bücher und Hörbücher gucken. Lasst uns Freude wie Konfetti auf Menschen werfen.
Ja.
Das ist so ein Satz, wo ich mich frage, wie lange denkst du darüber nach? Ist das was, kommt das einfach und dann schreibst du es auf? Passiert was, dass dir so ein Satz einfällt? Oder ist das was, worüber du wirklich grübeln musst?
Ich grübel gar nicht. Also ich glaube... Bei mir entsteht ganz viel, indem ich irgendwo was höre oder mir vielleicht über Konfetti da irgendwie mal Gedanken gemacht habe oder wo dann was so runterrieselt. Ne? Also ich war auch mal in einer Ausstellung, wo Beuys da war und dann war das nur ein Wasserdampf, nur, entschuldigt, meine Unkenntnis. Ja, und der würde von oben runterrieseln und die Menschen befruchten oder so. Also dieses Bild ist ja irgendwo schon immer mal bei mir vorbeigehuscht. Und es sich dann noch mit dieser Freude zu verbinden, war dann gar nicht so schwer. Nee, das fällt mir ein. Also ich schreibe recht locker und viel schwieriger ist nachher das Korrekturlesen. Also, und damit meine ich nicht orthografische Fehler oder irgendwie so, sondern ich denke, was hast du denn da für einen Quatsch geschrieben? Was soll das denn? Kriegst du das nochmal besser hin? Kannst du das nochmal mehr zusammenziehen? Das ist dann Arbeit. Aber vorher das Schreiben ist erstmal Heidewitzka. So.
Und wenn es eine Arbeit ist, von der du sagst, das ist schwierig, kannst du dich dann trennen? Kannst du irgendwann sagen, jetzt bin ich damit fertig?
Ich will das Ding loswerden,
ja.
Weil ich nachher nicht mehr weiß, was habe ich schon geschrieben und was nicht. Wo steht das eigentlich? Und so. Das heißt, ich musste mir dann auch so eine kleine Struktur tatsächlich machen. Hast du das schon gesagt oder hast du es sagen wollen? Oder wo ist das doppelt und so? Und da ist ja das Lektorat nachher die Seligkeit, ne? Wenn die sagen, nee, das ist der gleiche Einstieg in dem Kapitel und bitte das anders und sowas alles. Das kann ich nicht mehr sehen.
Nun ist die Lebensfreude dein großes Thema. Du bist die Frau für die Lebensfreude inzwischen. Das ist ja auch was, was einem irgendwann anhängt. Das meine ich jetzt wirklich mal im Sinne von, du musst das dann machen, ob du willst
oder
verstehe.
Nicht. Ja.
Also über Lebensfreude im Alter schreiben, wirst du ja auch mal einen Tag haben, wo du morgens denkst, heute bleibe ich doch lieber liegen und dann quälst du dich aus dem Bett und sitzt am Schreibtisch. Gibt es Momente, in denen das so anstrengend wird oder wo du denkst, also das nächste wird ein Kinderbuch für die Enkel?
Ja, ich habe tatsächlich schon so ein Ahnenbuch angefangen, aber mal eben zurück. Also Lebensfreude kriegt man, glaube ich, wenn man innere Themen behandelt hat. Also solange ich mit Groll wegen irgendwelcher Verletzungen aus meiner Kindheit und so etwas rumlaufe, glaube ich, ist es ganz schwer, Lebensfreude so zu empfinden. Solange ich Angst habe vor allem, was da draußen passieren kann oder so. Das heißt, mir haben Einbrecher beigebracht, wie ich angstfrei leben kann. Oder ich musste bitter lernen, wie ich Verletzungen loswerde. Das war sozusagen die Arbeit, die Vorarbeit. Denn wenn ich verbittert durch die Welt gehen würde, erstmal sehe mein Gesicht anders aus und ich würde mich eben ganz anders fühlen. Die Fragen, die immer auftauchen, und davon handeln ja auch meine Bücher, was kann ich tun für diese Lebensfreude, egal in welchem Alter? Und da haben wir ganz viele Möglichkeiten. Und also wenn es mir schlecht geht, ist der beste Trick, manchmal fällt er mir nicht ganz so schnell ein, was kann ich für andere tun? Für andere tun macht fröhlich. Was könnte ich mal freuen? Worüber würde die sich heute Abend freuen, wenn ich ihr, was weiß ich, einen Kuchen hinstelle oder was weiß ich, oder die letzte Modezeitung kaufe und ihr schon mal vor die Tür hänge oder irgendwie sowas? Dann bin ich weg aus von meinem Fokus. Ne? Was kann ich da tun, um da rauszukommen? Denn manchmal gehört natürlich die Sofaecke mit Schokolade und Chips und sowas dazu, ganz ohne Frage. Aber lange macht das ja nicht glücklich. Dann fühlt man sich in der Opferrolle und das ist nichts. Also, und dann fange ich, das sind so meine Tricks an, gesunde Ernährung. Den Platz, wo ich häufig sitze, ist bei mir der Schreibtisch, aufzuräumen. Also äußere Klarheit. Also Entrümpeln befreit die Seele, ne? Habe ich mal einen Film gemacht. Also da ist was dran. Also das so wegzupacken. Und dann ist sie wieder da, diese Leichtigkeit, dieses so anders durchs Leben gehen und so. Aber ich habe das ja nur gelernt, weil ich durch die anderen Phasen durch musste, weil ich dann da nicht sein wollte, weil ich mich unwohl fühlte und wie das ärmste Kaninchen vom Feld. Also und da dann wieder raus, sich so rauszuwühlen und und dann erinnert man sich, wie bist du damals da rausgekommen? Und
das mit den Einbrechern ist jetzt was wahrscheinlich viele kurz gehört haben und darüber mehr wissen wollen. Wenn jemand sagt, Einbrecher haben mir beigebracht, meine Angst zu verlieren, weil sie eingebrochen sind. Erzähl mal die Geschichte.
Nee, es gab einen lauten Knall. Ich raste aus dem Bett. Ich war nachts alleine im Reihenhaus und getraute mich aber nicht, auf den Flur zu gehen. Und ich wusste, die würden mich nicht erschießen, weil ja Reihenhaus zu laut. Das ging alles in Sekunden oben durch meinen Kopf. Und sie würden mich mit dem Messer umbringen. Und ich glaube, jeder kennt das. Der Puls rast, ich weiß gar nicht, was da alles im Körper explodiert vor Angst. Und irgendwann bin ich wieder ins Bett gekrochen, weil mir ja die Mut fehlte, da rauszugehen. Und dann habe ich gedacht, so, die haben jetzt gemerkt, da ist nichts zu holen. Und am nächsten Morgen stehe ich fest, ein Brett auf dem Balkon ist umgefallen und sonst nichts. Und da habe ich begriffen, stell dir vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner. Das ist ja erst die wahre Katastrophe. Ne? Und so wollte ich das nicht machen. Und dann konnte ich wirklich von heute auf morgen diese Angst vor Einbrechern tatsächlich abschalten. Jetzt hat man ja immer wieder neue Situationen und man muss ja gar nicht in die große Welt gucken. Wir haben ja, ich weiß nicht, pro Tag wie viele Chancen, uns Angst zu machen vor irgendetwas und so. Und dann habe ich begriffen, ich habe mich ja für 95% für Sachen verrückt gemacht, die nie eingetroffen sind. Und dann habe ich später gelernt, das ist eine statistische Zahl und das finde ich unglaublich grenzwertig. Wo sonst befassen wir uns denn mit Sachen, die nur eine Realitätschance von 5% haben? Das machen wir doch gar nicht. Und wieso hat die Angst uns da so im Griff? Und das habe ich tatsächlich über den Verstand steuern können. Ich habe gesagt, nein, wenn die Katastrophe vor der Tür steht, dann mache ich mich verrückt. Und da war tatsächlich auch meine Freundin da. Ich war noch ein bisschen am Kochen und sie war schon so ein bisschen mehr am Esstisch und sagt, du bist so blauäugig, du hast eine rote Rose Brille auf und die Realität da draußen ist so und du lebst hier im Wolkenkuckuckshaus. Ich weiß gar nicht, was die alles noch so hatte für mich. Und dann habe ich mich hingesetzt an den Esstisch und sage, okay, erzähl mir mal, was bringt dir deine Angst? Und da erst konnte sie sich zurücklehnen und sagen, du hast völlig recht, graue Haare, schlaflose Nächte und Wut im Bauch, Hilflosigkeit, all das, es bringt mir nichts. Und da mag ich auch diesen Spruch, wenn man mir beweisen kann, dass meine Angst meine Zukunft positiv verändert, dann fange ich damit an.
Mhm. Aber das ist ja, das sagt sich ja alles so leicht. Also ja. Man muss es ja lernen, es ist ein Prozess ist dahin. Ja, und wie du auf Leute zugehst, nämlich sie mit Freundlichkeit strafen, wie man so schön sagt.
Ja.
Du wirst ja auch erleben, dass Leute dir sagen, die ist über 70, die rennt noch in Sneakers rum oder in einem pinkfarbenen Mantel.
Ja.
Das muss ja wohl nicht sein. Du wirst auch erleben, dass Leute natürlich hässliche Sachen schreiben zu deinem
sie
Blog.
Auch gerne. Ja.
Wie gehst du damit um? Bremst dich das dann nicht in dem, was du danach machen willst? Es gibt ja viele Leute, die dann durch schlechte Kritiken auch so eine Schere im Kopf entwickeln.
Nein, also einmal habe ich so ein, weiß ich nicht, ob das leichtsinniger Ehrgeiz ist, da zu antworten und nachzufragen und zu gucken. So, das ist bislang immer gut gegangen, weiß ich aber nicht, ob das wirklich ein guter Tipp ist sonst. Und ich habe das lernen müssen. Und eins hat mir dabei geholfen, wenn man Bill Gates beschimpft und sagt, du bist ein Loser, du hast noch nie was auf die Reihe gekriegt und du, so, das ging doch, das wird doch gar nicht an ihn rangehen. Da wird doch sagen, Mensch, solchen Arztrufen haben sie zu lange in der Sonne gelegen oder sowas. Und wir, ich schließe mich damit ein, haben da drin sowieso immer einen Kritiker, der meint, es könnte was Wahres dran sein. Ne? Vielleicht ist das ja auch wirklich alles Rabisch, was du hier machst. Ne? Und nur deswegen kann da was passieren. Und das meine ich mir. Ich habe meinem inneren Kritiker wirklich so ein bisschen den Schnabel zugebunden. Der war für mich so ein bisschen wie eine Krähe, sah der aus auf der Schulter. Und das, ich hatte für mich keine positiven Sätze, sondern na, stell dich nicht so dusselig an und nun reiß dich mal zusammen oder ich weiß nicht, was das alles so für komische Sätze waren. Aber dass ich einen Satz hatte wie, Mensch, das hast du aber gut hingekriegt oder irgendwie sowas, gab es gar nicht. Also das heißt, dieses da drin reingucken, ich finde immer da drin ist die größte Abenteuerreise überhaupt, das ist fantastisch. Und ich muss ja wirklich sagen, ich lese unglaublich viel. Das sind ja Parallelleben, die man dann lebt in den Büchern. Dieses Abtauchen, Mitleiden und daraus auch seine Schlüsse ziehen und zu sagen, Mensch, also das war vielleicht damals von der Person da in dem Buch nicht so eine gute Idee, wie könnte man das denn besser machen oder irgendwie sowas. Ne? Man bekommt da ja schon dann Ergebnisse von Handlungen serviert, die man selber jetzt nicht mehr nachmachen muss. Und das finde ich bei Büchern so unglaublich toll, dass man da, also ich denke, das machen ja alle, als wie selbst gelebt.
Also das ist eine super Vorlage jetzt für unsere Rubrik in dieser kleinen, die schreitenden Sendung.
Ja.
Nämlich für die Buchtipps. Auch du hast drei deiner liebsten, besten, aktuellen.
Die Schreitenden von Anja Görz.
Ja, ich habe einfach mal so in mein Leben geguckt und habe gedacht, was war wohl zu welcher Zeit unglaublich wichtig. Und da war es ganz klar, Mitch Albom, Dienstag bei Moria. Da hat mir ganz, ganz viel beigebracht zu dem Thema Anderssein, dazu stehen. Da geht es um einen Professor einer Universität und sein damaliger Schüler schreibt, trifft sich immer dienstags mit ihm und schreibt mit ihm jetzt seine Memoiren auf, was ihm wichtig ist. Memoiren ist vielleicht nicht das Richtige. Was war so richtig? Und dann erzählt er aber als sein Student, wie komisch der war. Der hat damals alleine auf der Tanzfläche getanzt und wir fanden ihn immer ein bisschen crazy und sowas alles. Ne? Also da dieses Anderssein und dieses Loslassen später im Alter und Situationen so annehmen können, wie sie sind. Also meine Güte, das war für mich nicht leicht in dem Buch, aber hat mich sehr viel weitergebracht. Dann komme ich ja aus der Zeit von Hermann Hesse. Wir haben ja alles gelesen, von Nazis und Goldmund oder was weiß ich. Aber hier aufgeschrieben habe ich mir Steppenwolf. Diese Einsamkeit in uns selber, dieses Alleinsein, dieses keiner versteht mich. Ich glaube, das gehört für uns alle dazu. Ich hänge mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, weil ich das nicht so beantworten kann. Aber in mir gab es da einen großen Widerhall. Und wie gehe ich damit um? Und ist das etwas Kostbares? Oder muss ich das wegkriegen? Oder kann ich da einen Wert drin sehen? Also das war sicherlich ein Stück weit Steppenwolf.
Hast du das, um da mal ganz kurz einzuhaken, erlebt, also zum Beispiel, als deine Kinder dann irgendwann alle aus dem Haus waren? Weil das ist ja noch für Mütter schwierig, wenn die Kinder alle weg sind.
Das war für mich nie schwierig, weil ich mich so sehr mitgefreut habe, was die dann da, ne? Und halt eine Wohnung und dies und das oder so, das hatte ich nicht. Ich weiß, dass das bei vielen Müttern der Fall ist. Nein, das sind alles aus ganz frühen Jahren Bücher, die ich da gelesen habe und die aber so eine Weiche gestellt haben für elementare Fragen. Oder Sartre, das Spiel ist aus, ist ein ganz kleines Büchlein nur. Da geht es um Vertrauen und ich zu dem damaligen Zeitpunkt stand auf dem Standpunkt, der andere muss sich nur vertrauenswürdig benehmen, dann vertraue ich ihm. So, das ist ja ganz einfach. Wie kann denn da ein großes Problem hinterstehen, ne? Und das Buch handelt davon, von zwei Personen, die aus Versehen zur falschen Zeit gestorben waren, kriegt eine zweite Chance nochmal auf Erden. Als Liebespaar waren sie vorgesehen und dann dürften sie so lange hier sein, solange sie sich vertrauen. Da habe ich gedacht, ein Liebespaar, das wird wohl ganz einfach sein. Ich hatte damals ganz einfache Lösungen für die Probleme dieser Welt. Und die beiden schafften das nicht. Und dann habe ich irgendwann begriffen, ich habe das Vertrauen an Handlungen anderer festgemacht. Jetzt so auch oft so dieses, wann willst du das denn endlich mal lernen? Jetzt hast du dreimal die Bratpfanne vor den Kopf gekriegt, ne, von Personen, die das ausgenutzt haben. Oder was weiß ich, also wie dusselig bist du denn eigentlich? Also das war so mein Grundtenor. Bis ich begriff, dann gebe ich den anderen, die ich ja so doof finde, die Macht, mich zu verändern. Da kam ja sofort alle Warnsignale hoch. Und dann dachte ich, nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Also ich zu seinen eigenen Werten zu stehen. Und das Vertrauen, eine Entscheidung ist, das habe ich daraus, Sartre hat den Stein so angestoßen, so, ne? Und dann hat sich das natürlich im Laufe meines Lebens dann immer weiter verformt, verformt hört sich negativ an, aber Bücher sind ja so Goldschätze. Also ich bin ja noch groß geworden mit dem Bücherschrank meiner Eltern. Tolstoi, Dostojewski, diese alle. Und Papi hatte alle von Heinrich Harrer da stehen, auf dem Dach der Welt, Nepal. Deswegen wurde das ein Sehnsuchtsland für mich, in dem ich immer noch nicht war. Komm noch. Ich weiß gar nicht, wie man ohne Bücher klarkommen kann. Aber ich weiß, dass es heute nicht mehr so ist. Also ich habe ja drei Kinder und die gehen alle ganz unterschiedlich um. Also der als Kind schon wirklich die rausgeschraubte Glühbirne brauchte nachts, ne? So übertrieben gesagt, der ist auch heute noch, ne? Also unterwegs mittlerweile eben mit Hörbuch und mit so etwas, weil er das auf Dienstreisen nicht alles immer so mitnehmen kann, sagt er. Hat er ja die anderen Versionen gewählt, aber der verschlingt immer noch sehr viel. Und die andere, ja, einmal sind es sicherlich mehr Fachbücher, die dann so jetzt dran sind. Aber ich kenne es ja auch, es gibt ja unterschiedliche Phasen im Leben. Ne?
Und Hörbuch ist ein gutes Stichwort, weil dein neues Buch gibt es ja auch als Hörbuch, haben wir selbst mit eingelesen.
Ja.
Wie ist das denn, wenn du dann deine eigenen Texte vorliest und weißt, jetzt wird es aufgenommen und genauso wie ich es geschrieben habe, wie ich es gemeint habe, kann ich es jetzt vorlesen? Das ist ja immer noch was anderes, als wenn es jemand liest.
Das kann ich gar nicht. Oder? Also da gibt es ja wirklich diese tollen Fachleute und das hat ja bei mir Eva vorgelesen und da, weil die wissen, wann sie atmen müssen oder so. Ich bin ja so ein Konsumleser. Ich habe es mir aber nicht nehmen lassen, Grußwort sozusagen, vorher zu sprechen und hinterher nochmal da mich zu verabschieden und so etwas. Aber die hohe Kunst, ein Buch so vorzulesen, dass man alles so vor Augen hat, das kann ich nur ein paar Sätze lang. Und dann bin ich wieder im Schwung und so. Das ist schön, dass das Profis machen und können und so. Da wäre ich überfordert. Also.
Ich habe nochmal ein Zitat. Du hast vorhin schon gesagt, die Zeit von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Aber jetzt ist die Zeit, in der wir jung sein können, hast du auch gesagt. Denn das Alter ist Erntezeit. Vorher war Pflicht, jetzt kommt die Kür mit allen Möglichkeiten der Jugend, nur ohne Stress und Ängste. Nun gibt es aber ja durchaus Leute, die sind nicht gesund, die haben eine wahnsinnig anstrengende oder auch kaputte Familie.
Ja.
Die sind alleine vielleicht, die haben wenig Geld, große Sorgen. Wie kann man denn denen mit Lebensfreude weiterhelfen?
Da ist es also ja einmal ist es mir, wenn du verzeihst, ein Bedürfnis klar zu machen, dieses komische Bild, dass man Alter mit Krankheit verbindet, gehört ins Freudenfeuer. Es sind so viele junge Menschen krank. Burnout, Depression, ich weiß nicht was, aber auch körperliche Krankheiten. Also die kriegt man nicht erst im Alter, wobei ich sage, wenn ich wählen dürfte, hätte ich sie dann doch lieber im Alter als in jungen Jahren. Aber das steht ja nicht zur Debatte, sondern Krankheit ist immer schlimm. Armut ist immer schlimm. Und Einsamkeit ist, glaube ich, immer schlimm. Manches mag im Alter mehr auftauchen, ich kann das nicht sagen. Also es sind immer Sondersituationen. Ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen. Kommt bei euch morgens jemand vorbei und sagt, ich regel jetzt mal deinen Tag. Greta, was brauchst du heute? Was soll ich dir in den Terminkalender eintragen? Möchtest du heute Abend mit der Freundin ausgehen oder so?
Mir wird schon reichen, da kommt mir ein Kaffee vorbei. Erstmal als allererstes.
Aber da zu verstehen, wir haben es selber, wir haben selber die Verantwortung, war für mich bitter. Also die Verantwortung wollte ich ja noch irgendwann übernehmen. Ich war aber ganz klar eigentlich der Meinung, dass ich hatte netterweise die Verantwortung an meinen Mann, an meine Mutter, meine Schwestern, Freundin und so weiter übertragen. Nur die begriffen das nicht, dass sie die Chance hatten, sondern die hatten eben auch solche Geheimverträge mit mir abgeschlossen und ich sollte das für die machen. Aber dass ich keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück, das war die härteste Nuss, glaube ich, die ich zu knacken hatte. Also sich, egal in welcher Situation man ist, zu fragen, was würde heute meinen Tag schöner machen und kann ich dazu etwas beitragen? Also ich natürlich wünsche ich jedem Gesundheit und natürlich wünsche ich jedem wirklich ein finanzielles Auskommen. Und ich finde es hanebüchen, das ist, glaube ich, noch ein netter Ausdruck dafür, dass wir in einem Land leben, wo es diese Altersarmut gibt. In Holland kennt man das nicht und so. Es gibt europäische Länder, wo das anders ist und das will mir nicht in den Kopf, aber ich verstehe nichts von Politik und insofern muss ich die Plattform ganz schnell wieder verlassen. Aber da zu gucken, was kann ich für mich selber tun? Und wenn ich, das sind ja auch manche, die Kommentare schreiben, wo ich dann erst denke, die sind betroffen, die sind selber vielleicht in dieser Situation. Nein, aber ich denke mal so ganz allgemein. Dann möchte ich gerne den Ball spielen und sagen, was könntest du in deinem Umfeld daran ändern? Also ich neige ja auch dazu zu sagen, ja, die Politik müsste und das müsste und das müsste und so und dann wird man ganz hilflos und denkt, ich kann gar nichts. Aber ich kann mein eigenes kleines Umfeld da vielleicht unterstützen, verbessern, fürs Klima sorgen oder was weiß ich. Also diese ganzen Sachen, wo möchte man die Welt verbessern? Nicht als großes Plakat an die Wand schreiben, sondern zu gucken, was mache ich da in meinem eigenen Umfeld. Und da, also ich bin ja so ein großer Anhänger geworden, weil ich das selber so erlebt habe, es anonym zu machen. Das heißt, zu die Lehrerin oder die Schulleitung zu fragen, gibt es hier Kinder, die sich vielleicht einen Musikunterricht nicht leisten können oder irgendwie sowas. Und dann würde ich das gerne anonym machen. Denn man kommt sonst in die Falle rein, jedenfalls bin ich da reingegangen, ist die jetzt so nett zu mir, weil ich ihr was geschenkt habe? Oder ist sie einfach so nett zu mir? Das alles umgeht man, wenn man das anonym macht. Und da gibt es so viele schöne Tricks, also bis hin zu eine GMX-E-Mail-Adresse sich ausdenken, nur für diese Situation und mit dem Absender dann dahin schreiben und so, bitte guck mal
da runter. Ich merke schon mal, dir kann man noch ganz schön Tricks lernen. Aber wie schön zum Jahresanfang, wo sich alle so Leute so viele Dinge vornehmen, die sie anders und besser machen wollen. Ich finde diese Idee, morgens zu überlegen, was kann ich heute für mich machen, damit es ein schöner Tag wird, das ist schon was, womit wir gut durch dieses Jahr 2020 kommen können. Du bist ja auf großer Lesetour jetzt ab Januar.
Ja, ist richtig.
Rund um dein Buch und Hörbuch. Was kommen da so für Leute, wenn du unterwegs bist?
Also
bist
die ja sind sonst mir auch, ja alle so wohlwollend gesonnen. Das ist so zauberhaft, was da für Begegnungen sind. Und nun habe ich natürlich auch ein großes Bedürfnis, die Menschen, die ich sonst nur im Netz kenne, auch mal anzufassen. Also ich stehe vorne wirklich an der Tür und begrüße jeden. Und das ist mir einfach auch ganz kostbar und wertvoll. Aber es sind ja auch fast immer Fragen hinterher zugelassen. Ne?
Ja, da wäre meine, gibt es so die Frage, die immer wieder kommt?
Nee, aber es ist immer die Frage, an der ich lerne. Wie gehst du mit deiner Endlichkeit um? Oder so. Ich habe erst gedacht, mir bleibt so ein bisschen die Luft weg. Jetzt bist du dran, jetzt stehst du hier im kurzen Hemd und so. Und dann habe ich aber, dem Himmel sei Dank, kann ich nur sagen, die Idee gehabt, das mit dieser Ausstellung von Christo in Berlin damals zu vergleichen, der verhüllte Reichstag. Und ich dachte, ja, mein Gott, was soll das jetzt? Nur 3 Wochen da, so ein Kunstwerk. Und meine Freundin wollte unbedingt hin und ich bin mitgefahren. Und dann saß ich davor und dachte, wow, es hat es Jahrmillionen vorher nicht gegeben und das wird es nach mir auch nie wieder geben oder nach dieser Aktion nie wieder geben. Und ich, kleine Sandkorn hier, darf das erleben. Und dann wurde mir klar, damals in Berlin schon, und so ist das eigentlich mit jedem Tag. Nur weil das Leben endlich ist, ist jeder Tag kostbar. Wenn ich jetzt, was weiß ich, ohne Ende Tage hätte, was wäre denn dann ein Tag? Gar nichts. Also das macht eigentlich mein Leben erst kostbar, die Endlichkeit. Und das fand ich dann wieder ganz toll. Und habe aber auch die Verantwortung begriffen und zu sagen, ja, ich muss ihn kostbar behandeln. Ne? Ich mag ja auch nie so, also ja, ich finde ihn toll. Carpe diem, nutze den Tag, als wäre dein letzter, so ähnlich. Und dann habe ich das umgedreht, habe gesagt, nein, nutze den Tag, als wäre es dein erster. Ohne die ganzen Verletzungen, ohne diese, das macht man so und alles, sondern so von nichts eine Ahnung und machen, einfach das machen, was mir entspricht, was meinem Wertesystem entspricht, finde ich ganz verführerisch.
Vielen, vielen Dank, liebe Greta, für diesen tollen Jahresauftakt.
Aber zu gerne, ich danke
Greta Silvers neues Buch heißt Alt genug, um mich jung zu fühlen. Gibt es auch als Hörbuch, kann man sich auch wunderbar anhören, wenn man im Auto unterwegs ist, zu einer deiner Lesungen jetzt im Januar. Und die Buchtipps schreiben wir natürlich nochmal in die Notizen für alle, die all das lesen möchten, was du gerne gelesen hast. Und ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche erstmal ein ganz tolles Jahr 2020.
Oh ja, ich danke dir, dass ich hier dabei sein darf. Ich wünsche euch auch da draußen ein so tolles Jahr und dir natürlich ganz besonders mit ganz viel Konfetti, hattest du vorhin erzählt, mit ja, also allem, was dazugehört. Und ich glaube, erst die ganze Bandbreite macht Leben erst schön. Das gehört immer hoch und tief dazu. Und insofern das hinzunehmen, anzunehmen und so, ich glaube, das ist eine tolle Startbedingung. Und alles Liebe.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
Die Schreibenden von Anja Görz.